ein Psalm Davids. Aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie.
Schmecket und sehet, das ist der Titel der Predigt heute. Und heute möchte ich euch zu einem Drei-Gänge-Menü einladen. Und wir fangen einfach damit an, dass wir unseren Gaumen darauf einstimmen. Es gibt ja die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Gell? Wir haben süß, wir haben salzig, was gibt's noch? Sauer, bitter, wieder Spinat. Und es gibt noch eine Richtung, die ist so ein bisschen unbekannt. Umami nennt man das. Umami ist, wenn etwas fleischig oder Käse, also so herzhaft, das hat man wohl in Japan rausgefunden, dass etwas auch Umami schmecken kann. Kennt ihr das, wenn etwas freundlich schmeckt? Das ist nämlich heute die Geschmacksrichtung, um die es gehen soll. In Psalm 34, Vers 9, der Vers, der nach dem Text kommt, den Franzi eben vorgelesen hat, da heißt es nämlich, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich habe von einem Drei-Gänge-Menü gesprochen. Fangen wir doch einfach mal mit der Vorspeise an. Die Vorspeise ist die Vorgeschichte, die uns eben auch schon vorgelesen wurde. Wir haben bereits den Text gehört und da haben wir einige Hintergrundinformationen zu diesem Psalm. Einfach, wo er wahrscheinlich geschrieben worden ist und welche Umstände dazu führten, dass er geschrieben worden ist. Die Hintergrundgeschichte können wir im Alten Testament lesen, in 1. Samuel, die Kapitel 21 und 22, aber vor allem so die Verse im 21. Kapitel, die Verse 11 bis 16. Da geht es um David. David ist der zukünftige König von Israel. Der noch König, der amtierende König Saul, ist neidisch auf David und verfolgt ihn, trachtet ihm nach dem Leben. Er sieht in ihm nämlich einen Konkurrenten. Vor allem auf dem Schlachtfeld. Eines Tages denkt sich David, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und so sucht er Asyl bei Achish, dem König der Philister. Dieser Philisterkönig, der hat aber einige Berater, die kannten David. Und die wussten, dass David der Heerführer von Saul gewesen war und immer Krieg gegen die Philister geführt hat. Und so kommen die Berater zu dem König Achish und sagen ihm, hier, das ist doch David. Und sie wollen dem König Bescheid geben, wer dieser David eigentlich ist. Und David merkt, dass er aufgeflogen ist und so wendet er eine Taktik an, vielleicht aus Angst heraus, und er stellt sich wahnsinnig. Er kritzelt am Stadttor wie ein Wilder und lässt seine Spucke in seinen Bart fließen. Und so wird er vor den König gebracht und der König sagt, habe ich nicht genug Verrückte hier bei mir am Hof? Und er schickt ihn weg. Die List von David ist aufgegangen. Der Philisterkönig sieht keine Bedrohung in David. Und so entkommt David, vielleicht nicht auf so eine rühmliche Art und Weise, aber er kommt in eine Gegend, die heißt Adullam, und dort gibt es viele Höhlen. Dann lesen wir weiter, dass sich dort Männer um David scharren, Männer, die selbst in Not geraten sind, die verschuldet waren, verbittert waren. Letztendlich wird David ein Anführer von ca. 400 Mann. Das ist die Vorgeschichte von Psalm 34. Wir können uns vorstellen, dass dieser David jetzt da in einer dieser Höhlen sitzt, die 400 Männer um ihn herum. Er hat vielleicht eine Harfe mitgekriegt von irgendjemandem. Und dann singt er ihnen ein Lied vor. Ein Lied, das Gott ehren soll, weil Gott David gerettet hat aus dieser Situation und so vielen Situationen davor. Und David bleibt nicht dabei, dass er selbst Gott lobt. Er lädt auch seine Männer und auch uns heute zum gemeinsamen Gotteslob ein. Weil Gott rettet, beschützt, befreit, hört und antwortet. Das ist die Vorspeise, die Vorgeschichte zu dem Psalm. Kommen wir jetzt zum Hauptgericht. Ein ordentliches Hauptgericht besteht auch oft so aus drei Teilen. So der Hauptmahlzeit, so eine gute Soße vielleicht und einer guten Beilage. David wendet sich nun hier seinen Zuhörern zu und er fordert auf, zu schmecken und zu sehen. Sehen und schmecken, ja, ihr kennt vielleicht die Redewendung, das Auge isst mit. Vieles essen wir nicht, weil es einfach nicht appetitlich aussieht. Hätten wir die Augen verbunden, dann hätten wir es vielleicht gegessen und festgestellt, dass es doch tatsächlich schmeckt. Das Auge isst mit. David lädt hier ein, Gott wahrzunehmen und zu erleben. Wahrzunehmen, wer Gott ist und was Gott tut und zu erleben, wie Gott in unser Leben eingreift. Und dieser Vers 9 in Kapitel 34, der ist, finde ich, so die Überschrift zu der Predigt heute und auch ja, der Kernvers in diesem Psalm. Zum einen ist es eine Aufforderung an uns, schmecken und sehen, auszuprobieren. Schmecket und seht, wie freundlich Gott ist. Und zum anderen wird knapp zusammengefasst, was das Ergebnis ist. Gott ist freundlich. Das ist quasi schon der Nachgeschmack. David verrät, wie Gott ist. Er lädt dazu ein und er sagt, ich habe es ausprobiert, tut es mit mir gleich. Der Herr ist freundlich, deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Nachdem David dieses Ergebnis schon genannt hat, zeigt er in den folgenden Versen, wie er zu diesem Ergebnis gekommen ist, was er so beobachtet hat. Und das möchten wir uns anschauen. Also, ein Hauptgericht besteht auch aus drei Teilen. Das erste ist, wer Gott ehrt und vertraut, leidet keinen Mangel. Darüber möchte ich kurz sprechen. Und dann das zweite, wie sieht ein Leben in Ehrfurcht aus? Das ist nämlich auch Thema. Und wem Gott sich zuwendet und von wem Gott sich abwendet. Kommen wir zu dem Hauptgericht. Da heißt es, habt Ehrfurcht vor dem Herrn, die ihr zu ihm gehört. Denn keinen Mangel haben die, die ihn ehren. Selbst starke und junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die dem Herrn vertrauen, haben alles, was sie brauchen. Kommt, ihr jungen Leute, ich denke auch die älteren Leute, vielleicht hat er auch wieder nur junge Leute um sich gehabt, hört mir zu, die Ehrfurcht vor dem Herrn lehre ich euch. David hatte sich vor dem Philisterkönig gefürchtet, jetzt lädt er dazu ein, zur Ehrfurcht vor einem noch größeren König. Es geht nicht um Angst haben vor Gott, sondern um Ehrfurcht und Gottvertrauen. David hat es erlebt, wie es einem ergeht, der sich vor Gott klein macht. Wie kann es sein, dass David hier sagt, keinen Mangel werden diejenigen haben? Er sitzt doch in einer Höhle auf der Flucht und trotzdem kann David sowas sagen und seinen anderen Outlaws das auch so zusingen. David bringt hier ein Beispiel vom König der Tiere, von einem jungen Löwen. Und er sagt auch so ein junger Löwe leidet manchmal Hunger und Not. Aber dann ist dieses Aber da. Aber wer Gott vertraut, darf wissen, dass er alles hat, was er braucht. Gott schenkt uns nicht immer das, was wir haben wollen, aber immer das, was wir brauchen. Was ist mit einem armen oder einem notleidenden Christen? Ich finde es immer wieder erstaunlich, so Berichte zu hören von Christen, denen es nicht gut geht, die aber trotzdem zufrieden sind. Und es ist einfach diese Hoffnung, die wir als Christen haben, auch wenn es uns dreckig geht, dass auf uns ein Erbbesitz wartet. Weil wir Königskinder sind, wartet ein himmlisches Erbe auf uns. David hat Gott auch in dieser Situation als freundlich wahrgenommen und erlebt, weil er Gott an die richtige Stelle in seinem Leben gesetzt hat. Und im nächsten Punkt kündigt er an, er möchte uns lehren, wie das geht mit dieser Ehrfurcht. Er beginnt mit einer Frage: Willst du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden mit anderen und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Wer von euch möchte glücklich sein und einen guten Tag haben? Ja, wahrscheinlich die meisten. David gibt uns hier so 5 gute Ratschläge für ein Leben in Ehrfurcht. Und es wird hier ganz praktisch. Ja, ich habe den praktischen Teil mal jetzt so in die Mitte der Predigt gepackt. Das mache ich normalerweise eher am Ende. Aber ich denke, diese Ratschläge können wir auch 1:1 für uns übernehmen. Ja, die nächste Woche hat 7 Tage, hier 5 Ratschläge. Das könnten wir vielleicht schaffen. Das erste, verwende keine bösen Worte. Lass uns auf unsere Zunge Acht geben. Das zweite, nicht lügen und betrügen. Das dritte, böses Verhalten vermeiden. Stattdessen Gutes tun und Frieden suchen. Mit diesem Verhalten geben wir zum einen Gott die Ehre, nämlich wenn wir es nicht tun, schmälert es Gottes Ehre. Gott ist nämlich der König und wir seine Königskinder. Und Königskinder, wisst ihr, aus der Presse, die dürfen sich nicht verhalten, wie sie wollen, sonst werden sie von der Klatschpresse zerrissen. Wenn wir uns nicht so verhalten, leidet der Ruf des Königshauses. Zum anderen, wenn wir uns daran halten, drücken wir damit unser Gottvertrauen aus. Ja, oft liegen uns diese bösen Worte einfach viel näher als die guten. Warum? Wir versuchen uns vielleicht zu verteidigen mit bösen Wörtern, uns zu schützen oder auch anzugreifen. Lass uns einfach darauf vertrauen in der nächsten Woche, dass gute Worte mächtiger sind als böse. Gott erschuf diese ganze Welt durch gute Worte und es kam etwas Gutes, etwas sehr Gutes dabei raus. Also lasst auch uns positiv und gut reden. Das zweite, was erhoffen wir uns vom Lügen und Betrügen? Versuchen wir unser Gesicht zu wahren, eigene Fehler vielleicht zu vertuschen? David hat diesem Philisterkönig etwas vorgegaukelt und ist mit ganz knapp davongekommen. Er sah nicht sehr rühmlich dabei aus. Ja? Er hatte versucht, beim Feind seines Feindes, ja, hat er erhofft, dass er dessen Freund werden würde. Aber es hat nicht funktioniert. Und David kehrt zurück und sagt, ja, ich suche Schutz bei Gott. Außerdem ist Lügen sehr anstrengend. Viel anstrengender, als manchmal die Wahrheit zu sagen, weil man muss sich jede Lüge immer behalten, dass man nicht jedem etwas anderes vorlügt und dabei auffliegt. Gott kann nicht lügen. Der Vater der Lüge, heißt es im Neuen Testament, ist der Teufel. Wie heißt es im Volksmund? Lügen haben kurze Beine und ehrlich währt am längsten. Das dritte hier, jetzt kommt es von den Worten zum Handeln, das Böse vermeiden, sich davon abwenden, davon ablassen, könnte man sagen. Böse tun steckt uns oft so tief in den Gliedern. Oft fehlt uns vielleicht nur noch ein Motiv, eine Gelegenheit oder die Mittel, damit das Böse zum Vorschein kommt. Aber das Böse wird nie etwas Gutes hervorbringen. Lass uns doch auch vertrauen, dass Gott das Böse richten wird. Stattdessen das Gute tun. Jesus fordert dazu auf, Böses mit Gutem zu vergelten. Gott ist gut und tut Gutes. Das hatte auch David hier erlebt. Und später sehen wir auch, wie David Gott, ja, das Gericht überlässt, sich nicht rächt. Auch darin dürfen wir Gott ähnlicher werden. Das fünfte ist die Jahreslosung von 2019. Da heißt es, sucht Frieden und jagt ihm nach. Vielleicht können du und ich nicht den Weltfrieden herbeiführen, aber da, wo wir sind, können wir uns um Frieden, um Shalom bemühen. Das sind so 5 praktische Tipps für ein glückliches Leben und ein einen guten Tag. Kommen wir zum nächsten, die Beilage. Der Herr blickt freundlich auf die Gerechten. Er hört auf sie und ihren Hilfeschrei. Die Böses tun, die blickt er böse an. Er wird die Erinnerung an sie auslöschen. Wenn die, die zu Gott gehören, um Hilfe schreien, hört der Herr und rettet sie aus aller Not. Nah ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben, und wer die hasst, die den Herrn vertrauen, wird bestraft. Der Herr aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen, und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. In diesem Punkt geht es darum, wem sich Gott gnädig zuwendet und von wem er sich abwendet. Also so, wie Gott sich einem Gottesfürchtigen und einem Gottlosen gegenüber positioniert. Da haben wir die Gerechten, die Ungerechten, die Guten, die Bösen, Gottes Volk, Gottes Feinde, die, die Gott vertrauen und die, die Gott hassen. David hat Gottes Freundlichkeit erlebt. Gott wendet sich den Gerechten zu. Und hier haben wir mehrere Sinne beschrieben, ja, nicht nur schmecken und sehen. Hier wird beschrieben, dass Gott hört, dass Gott den Hilfeschrei hört, dass er uns sieht. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Er ist denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben, und er bietet Straffreiheit an. Also Gott rettet, tröstet und bietet Schutz. Wo suchen du und ich Hilfe? Andererseits wird aber auch nicht verschwiegen, wie Gott sich dem Gottlosen gegenüber positioniert. Die Erinnerung an ihn wird ausgelöscht, sie sterben in ihrem eigenen Unrecht und sie erwartet Bestrafung. Lass uns schmecken und sehen, also erleben, dass Gott freundlich ist. Ihm vertrauen. Vielleicht schmeckt uns das nicht immer. Ja, das vielleicht mit dem Lügen, mit dem bösen Handeln, Gutes tun, mit Frieden. Vielleicht lieben wir den Krieg mit unserem Nachbarn, mit Menschen, keine Ahnung. Vielleicht schmeckt uns dieser Text nicht. David hat es erlebt und geschmeckt, dass Gott freundlich ist. Und Gott ist ein Sternekoch. Lass uns seiner Küche vertrauen. David hat es erlebt und auch Petrus zitiert diesen Vers im Neuen Testament in einem Brief, in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Was kommt zum Schluss? Der Nachtisch. Das Beste überhaupt, oder? Da gibt es noch jemanden, der uns zu Tisch einlädt. Wer ist das? Natürlich Jesus. Und wir haben das schon in Johannes Kapitel 6 gelesen. Ja, in diesem Kapitel geht es darum, dass Jesus mehr als 5000 Menschen mit Essen versorgt, ihnen Brot gibt. Und am nächsten Tag sucht das Volk Jesus, weil Jesus an die andere Seite des Sees gegangen ist. Und da geht es wieder ums Brot. Das Volk möchte ein Zeichen von Jesus, dass er der Brotkönig ist, der Messias. So ähnlich wie Mose dem Volk Israel das Manna gegeben hat, so wollen sie Brot vom Himmel. Und Jesus sagt diese Worte: Ich bin das Brot des Lebens. Und dieser Text, den wir gelesen haben, in Johannes 6, ich möchte die Verse nochmal lesen, was Jesus sagt, und dem Volk schmeckt es nicht, was Jesus da von sich sagt. Jesus sagt: Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten. Wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Deshalb sagte Jesus noch einmal: Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das sind schon krasse Worte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen nachzuvollziehen für uns, wenn wir die Reaktion der Jünger auch lesen. Nämlich die meisten verlassen Jesus. Sie sagen, nee, das ist zu krass. Das hört sich zu sehr nach Kannibalismus an. Sie haben Jesu Worte nicht verstanden. Ich habe einen Artikel gefunden in Spiegel Online von 2007. Möchte ich euch gern auszugsweise vorlesen. Flug 571 kämpft am 13. Oktober 1972 zwischen bis zu 6000 Meter hohen Andengipfeln mit Orkanböen und eisigen Schneeschauern. Die Turboprop der uruguayischen Luftwaffe ist auf dem Weg von Montevideo in Uruguay nach Santiago de Chile. An Bord sind 45 Passagiere, Mitglieder, Betreuer und Angehörige der Rugby-Mannschaft des Old Christians Club, die in der chilenischen Metropole ein Freundschaftsspiel absolvieren will und das Flugzeug gechartert hat. Die Crew will umdrehen, zurückfliegen. Das Rugby-Team will über die Anden, unbedingt. Was dann folgt, ist ein menschliches Drama, so grausig wie aus einer griechischen Tragödie. In 4000 Metern Höhe zerschellt die Fairchild an einem Berghang. Von den Insassen stirbt ein Dutzend schon beim Aufprall. Ich schaute auf den Boden und sah Leute, die schon tot waren, erinnert sich ein Überlebender. Wir wussten nicht, was von nun an geschehen würde. Wir hatten in einem komfortablen Flugzeug gesessen, waren unbekümmert und auf einen Schlag waren wir im Schnee in den Bergen. Du weißt nicht, wo du bist, auf welcher Höhe, du zitterst vor Kälte. Viele Freunde sind tot. Die Absturzstelle liegt in einem Gebiet, in das nie zuvor ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Eine leere, leblose, weiße Hölle. Es herrschen extreme Minusgrade, bis 40 Grad unter Null. Wer verletzt ist, hat keine Chance zum Überleben. 5 weitere Passagiere überstehen die erste Nacht nicht. Die Überlebenden begraben ihre toten Kameraden im ewigen Schnee und hoffen auf schnelle Rettung für sich selbst. Doch die Suchflugzeuge der chilenischen Luftrettung können nicht hoch genug aufsteigen, um die abgestürzte Fairchild, die in einem Hochteil liegt, nicht entdecken. 8 Tage, nachdem die Maschine von den Radarschirmen der Flugüberwachung verschwunden ist, wird die Suche eingestellt. Die Verschollenen hören die Meldung über den Abbruch der Rettungsaktion über ein Transistorradio. Ich dachte, dass es den Toten besser ging als uns, erinnert sich ein Opfer. Es sah so aus, als müssten wir alle eine lange Agonie in Kauf nehmen, um dann doch alle zu sterben. Die ersten Tage ernähren sich die Abgestürzten von etwas Schokolade und Wein, den sie im Gepäck hatten. Dann gehen sie über zu kleinen, genau rationierten Mengen von Zahnpasta. Schließlich trinken sie ihr Rasierwasser. Am 17. Tag geht eine Lawine auf das Flugzeug Wrack nieder und tötet 8 Mitglieder der Gruppe im Schlaf. Eine zweite Lawine begräbt das Wrack komplett unter sich. 2 Wochen lang kommt der eingeschlossene Rest nicht aus dem Rumpf heraus. Nach über 60 Tagen im ewigen Eis der Bergwelt entschließt sich die Gruppe, das Unmögliche zu wagen. Eine Expedition soll sich auf eigene Faust durchschlagen und Hilfe holen. Obwohl die Abgestürzten keine Ahnung haben, wo sie sind und wohin sie müssen. Soll der Vortrupp nach Westen oder nach Osten marschieren? Die 3 kräftigsten werden ausgewählt. Strümpfe dienen als Proviantbehälter, dann geht es los. Als der kleine Trupp in der immer dünner werdenden Luft nach 3 Tagen den ersten Höhengrad erreicht, von dem das Trio glaubt, dass er den Blick auf das Tiefland im Westen versperrt, ist die Enttäuschung grenzenlos. Soweit das Auge reicht, nichts als Eis, Schnee und stürmische Gipfel. Einer von ihnen muss umkehren, damit die anderen mehr Proviant haben. Sollen die beiden anderen es allein wagen? Roberto sagte mir, es wird sehr schwer. Du weißt, wir werden sterben, erinnert sich Fernando Parrado später über den Moment auf dem Grat mit seinem Schicksalsgenossen Roberto Canessa. Ich sagte ihm, ja, aber wir werden im Gehen sterben. Kommst du mit? Und er sagte, wenn du gehst, dann gehe ich auch. Das war der ergreifendste Augenblick meines Lebens. Nachdem das Duo sich eine Woche unter unvorstellbaren Strapazen durch die unwirtliche Bergwelt geschleppt hat, erreichen sie die schneefreie Zone. Jetzt haben sie zumindest eine Chance. 3 weitere Tage dauert es, bis die beiden einen Gebirgsfluss erreichen. Auf der anderen Seite steht der Hirte Sergio Catalan. Es ist 2 Tage vor Weihnachten. Das Drama im Schnee ist zu Ende. Das Wunder der Anden geboren. Hubschrauber der chilenischen Luftwaffe finden kurz darauf das Wrack der Fairchild und retten die 14 Überlebenden. Nach 72 Tagen, mehr als 2 Monate, wurden 16 von 45 Menschen gerettet, weil 2 mutige Männer loszogen, um Hilfe zu holen. Aber wie konnten diese übrig gebliebenen diese 72 Tage ohne Nahrung überleben? In dem Artikel heißt es auch, um zu überleben, brechen die abgestürzten Sportler eines der größten aller Tabus der Menschheit. Sie essen Menschenfleisch, das Fleisch ihrer toten Freunde. Es ist kein spontaner Entschluss, sondern eine reifliche Überlegung. Die Todgeweihten fallen nicht wie Aasräuber über Leichen her, sondern wägen fast wie Philosophen ihre Alternativen. Wir kamen schließlich zu der Entscheidung, dass, wenn jemand von uns sterben würde, die anderen nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Pflicht hätten, ihn zu essen. Sie überlebten, weil sie miteinander diesen Pakt geschlossen haben, sich selbst hinzugeben, damit andere überleben können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie verzweifelt und hungrig muss man sein, um so eine Entscheidung, vor so einer Entscheidung zu stehen? Ich habe überlegt, ob dieser Bericht passt in der Predigt, ob das nicht zu krass ist. Ich habe ihn trotzdem gewählt, weil Jesu Worte zu seinen Jüngern genauso krass gewesen sein müssten. Jesus lädt dazu ein, von ihm zu essen, um zu überleben, um das ewige Leben zu bekommen. Er sprach nicht von Kannibalismus, sondern vom Abendmahl, das wir heute feiern möchten. Jesus opfert sich selbst. Können wir das für uns annehmen? Lassen wir es uns schmecken, dass da jemand sich selbst für uns hingibt? Oder versuchen wir doch irgendwie anders zu überleben? Was Jesus uns anbietet, ist kein Fastfood, sondern das ewige Leben. Jesus lädt uns zu sich an den Tisch ein, weil er ist alles, was wir brauchen. Er tut es, weil er freundlich und gütig ist. Sein Leben für andere zu geben, was kann freundlicher sein? Wohl dem, der Jesus vertraut. Wohl dem, der sich Gott in Ehrfurcht naht. Wohl dem, den Gott gnädig ansieht. Schmecket und seht, wie freundlich Gott ist. Wir dürfen ihm vertrauen. Guten Appetit.